Sie hören Lebensgeschichten über den Schriftsteller E.T.A. Hoffmann, aus Briefen und Tagebüchern erzählt. Folge 2. Mein Name ist Claudia Schinske. 1800 hatte E.T.A. Hoffmann in Berlin sein juristisches Examen mit der Note vorzüglich bestanden. Sein Wunsch, dauerhaft in der Stadt leben zu können, erfüllte sich zunächst nicht. Hoffmann wurde eine Beamtenstelle in Posen angeboten, sodass er Berlin wieder verlassen musste. Posen gehörte seit der zweiten Teilung Polens 1793 ebenfalls zu Preußen. 2 Jahre später lernte Hoffmann in Posen seine zukünftige Frau kennen, die er im Sommer 1802 heiratete. Sie war die Tochter eines polnischen Magistratssekretärs. Hoffmann nannte sie Mischa. An seinen Freund Hippel schrieb Hoffmann:
Ein ganzes volles Jahr habe ich geschwiegen. Wenn du aber glaubst, dass das Andenken an dich während dieser Zeit auch nur einen Augenblick aus meiner Seele gewichen sei, tust du mir sehr Unrecht. Dass ich Regierungsrat geworden bin seit einem Jahr, siehst du aus obigem. Dass ich aber seit 3/4 Jahren verheiratet bin, kannst du aus obigem nicht ersehen. Daher sage ich es dir besonders. Ich müsste verzweifeln oder vielmehr, ich würde längst meinen Posten aufgegeben haben, wenn nicht ein sehr liebes Weib mir alle Bitterkeiten, die man mir hier bis auf die Neige auskosten lässt, versüßte und meinen Geist stärkte, dass er die Zentnerlast der Gegenwart tragen und noch Kräfte für die Zukunft behalten kann.
Hoffmann berichtete seinem Freund Hippe im Januar 1803, dass seine Frau eine Kindermütze gestrickt hätte. Wenn seine Frau bereits kurz nach der Hochzeit ein Kind erwartete, dann hatte sie wohl bei ihrer ersten Schwangerschaft eine Fehlgeburt. Ein Kind wurde Hoffmann erst 1805 geboren und auf den Namen Cecilia getauft. Als Hoffmanns Tochter Cecilia 2 Jahre alt war, starb auch sie. Weitere Kinder bekam das Ehepaar Hoffmann nicht mehr. Vermutlich gab es, wie in der damaligen Zeit üblich, weitere Fehlgeburten. Die wenigen erhaltenen Quellen über Hoffmanns Eheleben geben zumindest eine gewisse Vorstellung über Hoffmanns Beziehung zu seiner Frau Mischa. Sein späterer Verleger Karl Friedrich Kunz berichtete über Hoffmanns Frau, sie sei bescheiden, anspruchslos und gutmütig gewesen. Zudem wechselte Hoffmann seine Laune rasch, was seine Frau duldend und nachgiebig hingenommen habe. Mischa war eine einfache Frau. Ihr Leben lang sprach sie nur gebrochen Deutsch. Hoffmann selbst mochte gebildete Frauen nicht. Allerdings machte er seinen Freunden gegenüber geltend, dass seine Frau geistreich und belesen sei. Er versuchte, seine Freunde gleichsam zu drängen, etwas zu glauben, was augenscheinlich nicht stimmte. Sie hüteten sich davor, Hoffmann in diesem Punkt zu widersprechen, da sie die Erfahrung machen mussten, dass sie ihn mit ihrer Gegenrede verstimmten. Aus Hoffmanns Briefen geht hervor, dass seine Frau praktisch veranlagt gewesen sein muss, da sie sparsam wirtschaftete und ihm den Rücken frei hielt für seine beruflichen Aufgaben und seine künstlerischen Projekte. Es darf somit vermutet werden, dass insbesondere Hoffmanns späteres, umfangreiches, literarisches Schaffen ohne seine Frau nicht denkbar gewesen wäre. Sowohl in emotionaler als auch in lebenspraktischer Hinsicht war sie der Rückhalt seines Lebens, worauf sich Hoffmann immer verlassen konnte. Ein tiefergehendes Verständnis für seine künstlerischen Arbeiten entwickelte seine Frau jedoch nicht. Von den literarischen Texten ihres Mannes soll sie keine Zeile gelesen haben. Zwar hatte Hoffmann Glück in der Liebe, aber mit seiner Gesundheit stand es nicht zum Besten.
Ich leide an einer Verhärtung der Leber und habe, ein Feind aller Arznei und aller Doktoren, einen Arzt nehmen müssen, der mir wieder auf die Beine helfen will und täglich an meinem Schreibtische die künstlichsten Rezepte abfasst. So wie ich mit ziemlichem Grunde alles Fatale meiner Versetzung hierher zuschreibe, so kann ich auch die Krankheit bloß der hiesigen Lebensweise, an die sich der Teufel gewöhnen mag, zuschreiben. Die überhäufte Arbeit, die polnische Kost, unverdaulich für den deutschen Magen, der Mangel an jeder Abwechslung, welche, eingerechnet in die Ökonomie der Natur, dem Geiste Heiterkeit und Ausdauer geben soll, all dieses kann in die Dauer der festesten Gesundheit schädlich werden.
Hoffmanns Aufenthalt in Posen war nur sehr kurz. Im Frühjahr 1802 fand ein Karnevalsball statt, an dem alle bekannten Persönlichkeiten der Stadt teilnahmen. Bereits einige Wochen zuvor hatte Hoffmann zum Zeichenstift gegriffen und von Personen, die er nicht mochte, Karikaturen angefertigt. Auf dem Ball wurden die Karikaturen durch maskierte Teilnehmer unter den Anwesenden verteilt. Wer sie gezeichnet hatte, sprach sich dennoch schnell herum. Besonders humorlos reagierte Generalmajor von Zastrow, der sich durch die Karikaturen persönlich beleidigt und angegriffen fühlte. Er war ein Angehöriger des preußischen Militärs mit besonders stark ausgeprägtem Ehrempfinden. Er meldete den Vorfall nach Berlin und erreichte eine Strafversetzung Hoffmanns in das kleine, verschlafene Städtchen Plock mit 3000 Einwohnern. Die Versetzung erfolgte vorsorglich, obwohl die amtliche Untersuchung kein Ergebnis brachte, denn es konnten keine juristisch belastbaren Beweise gegen Hoffmann vorgelegt werden. In kultureller Hinsicht hatte das Städtchen Plock Hoffmann wenig zu bieten. Er hoffte, dass man ihn bald erneut versetzen würde. Am liebsten wäre ihm eine juristische Stelle in Berlin oder Dresden gewesen. Freunde und Verwandte bemühten sich, durch ihre Fürsprache und ihren Einfluss Hoffmanns Wunsch zu erfüllen. Er musste sich jedoch einige Zeit gedulden, bis eine erneute Änderung in seinen Lebensverhältnissen eintrat. In das von ihm geführte Tagebuch notierte Hoffmann:
»Gearbeitet den ganzen Tag, oh weh, ich werde immer mehr zum Regierungsrat. Wer hätte das gedacht vor 3 Jahren? Die Muse entflieht, der Aktenstaub macht die Aussicht finster und trübe. Das Tagebuch wird merkwürdig, weil es der Beweis der ungeheuren Erbärmlichkeit ist, in die ich hier versinke. Wo sind meine Vorsätze hin? Wo meine schönen Pläne für die Kunst?«
Er ließ die Zeit im Block aber nicht ungenutzt vergehen. Eine Postsendung von Hoffmanns Freund Hibbel aus Berlin enthielt einige Presseartikel, darunter eine Zeitung mit dem ausführlichen Titel »Der Freimütige oder Berlinische Zeitung für gebildete, unbefangene Leser mit Kupfern und Musikblättern«. Die Zeitung wurde von August von Kotzebue herausgegeben, der nicht nur als Verleger, sondern auch als Dramatiker und Schriftsteller bekannt war. Die Zeitung »Der Freimütige« inspirierte Hoffmann in dreifacher Hinsicht. Zum Ersten fand Hoffmann in dieser Zeitung eine Anzeige eines Züricher Verlegers für Musiknoten. Gesucht wurden Künstler zur Mitarbeit, die eigene Klavierkompositionen einreichen konnten und vom Verlag gedruckt werden sollten. Hoffmann beschloss, sich zu beteiligen und komponierte eine große Fantasie für Klavier. Leider wurde diese Komposition vom Verlag nicht angenommen. Der Kontakt zum Verlag blieb aber bestehen und in späterer Zeit wurden dort tatsächlich Kompositionen Hoffmanns veröffentlicht.
»Im Ernst, lieber Freund, in dieser Abgeschiedenheit steige ich herab oder lieber hinauf in die unbesuchten Regionen, wo die Muse ihren geweihten Jüngern das Buch ihrer Geheimnisse aufschlägt. In Prosa so viel. Ich studiere mit Eifer die Theorie der Musik, und dieses Studium sowie der Umgang mit meiner Frau, die sich, dank sei es dem Schicksal, meinem anachoreten Leben ganz anschmiegt, ist das Einzige, was mir zuweilen Augenblicke des Lichts gewährt.
Zum Zweiten ließ sich Hoffmann in der gleichen Zeitung Der Freimütige durch ein Preisausschreiben für das beste deutsche Lustspiel inspirieren, an dem er sich ebenfalls beteiligte. Er schrieb, das gleichnamige Stück Der Preis, womit er allerdings das Preisgeld in Höhe von 100 Louis d'Or nicht gewinnen konnte. Zum Dritten las er in der Zeitung Der Freimütige einen Aufsatz über Schillers Drama Die Braut von Messina und verfasste eine eigene Abhandlung über das Thema mit dem ironischen Titel Schreiben eines Klostergeistlichen an seinen Freund in der Hauptstadt. Hoffmann kritisierte die Verwendung eines Chores nach dem Vorbild antiker Tragödien in diesem Stück. Er begründete seine Kritik damit, dass die antike musikalische Aufführungspraxis nicht mehr bekannt ist und daher eine Wiederbelebung des antiken Chors nicht möglich sei. Schillers Braut von Messina kam beim Publikum nicht gut an und wird auch heute kaum aufgeführt. Hoffmanns Kritik an Schillers Stück belegt zudem, dass er Schillers Texte kannte und sich mit ihnen auseinandersetzte. Diese Abhandlung war der erste gedruckte Text Hoffmanns. Er erschien in der Zeitung Der Freimütige im Jahr 1803 in der Nummer 144.
Mich zum ersten Mal gedruckt gesehen im Freimütigen, habe das Blatt 20-mal mit süßen, liebevollen Blicken der Vaterfreude angeguckt. Frohe Aspekten zur literarischen Laufbahn. Jetzt muss was sehr Witziges gemacht werden.
In seinem Bewerbungsschreiben an den Musikverlag in Zürich fügte Hoffmann als Referenz zudem an, dass er während seines Aufenthalts in Plock für die umliegenden Klöster und Kirchen einige geistliche Musikstücke komponiert hat. Es handelte sich um Messen und Vespern, die auch zur Aufführung gelangten. Zudem fand er in dem ebenfalls in Plock lebenden Regierungsrat Reichenberg einen Gleichgesinnten. Beide trafen sich in ihrer Freizeit regelmäßig, um Hausmusik zu machen. Endlich wurde Hoffmann die ersehnte Versetzung angeboten. Er sollte eine juristische Stelle in Warschau annehmen. Der Umzug erfolgte im April 1804. Im Mai schrieb Hoffmann:
Ich bin in Warschau angekommen, bin heraufgestiegen in den dritten Stock eines Palazzos in der Freitagsgasse Nummer 278, habe den freundlichen Gouverneur, den Präsidenten, der die Nase ein Achtel Zoll über den Horizont emporhebt und drei Orden trägt, und ein ganzes Rudel Kollegen gesehen und schwitze jetzt über Vorträgen und Relationen. Lebhaft ist es in Warschau erstaunlich, vorzüglich in der Freitagsgasse, da hier der Mehl-, Grütz-, Brot- und Grünzeughandel ganz ausnehmend blüht.
Gern hielt sich Hoffmann in den Parkanlagen Warschaus auf, um der Betriebsamkeit um ihn her eine Zeit lang zu entkommen. Sein bevorzugtes Ausflugsziel war der Lazienki-Park, der mit einer Größe von ca. 80 Hektar auch heute der größte Park Warschaus ist. Dort befindet sich noch immer auf einer Insel das Schloss des ehemaligen polnischen Königs. Über den sogenannten Königsweg gelangte Hoffmann auch in den Villanow-Park, wo sich im 19. Jahrhundert das Militärkrankenhaus befand. Hoffmann nutzte diese Ausflüge auch, um mittels Papier und Zeichenstift Studien nach der Natur anzufertigen.
»Wie es mir in Warschau geht, fragst du, mein teurer Freund?« eine bunte Welt. Zu geräuschvoll, zu toll, zu wild. Alles durcheinander. Wo nehme ich Muße her, um zu schreiben, zu zeichnen, zu komponieren? Der König sollte mir das Schloss Lazienki einräumen. Da muss es sich ganz gut leben lassen.
In dieser Zeit schloss Hoffmann eine weitere Freundschaft mit dem Berufskollegen Julius Eduard Hitzig, der als Assessor am Warschauer Gericht arbeitete. Hitzig besaß eine umfangreiche Bibliothek und interessierte sich für Literatur. In ihm fand Hoffmann einen Gleichgesinnten. Vor allem war Hitzig mit der frühromantischen Richtung der Literatur vertraut und empfahl beispielsweise den Roman Franz Sternwalds Wanderungen von Ludwig Tieck, der zu dieser Zeit als der große Poet schlechthin galt. Hoffmann las das Buch mit Begeisterung. Man kann nur vermuten, weshalb er sich von diesem Text in besonderer Weise angesprochen fühlte, obwohl er bereits mit einigen Texten Ludwig Tiecks vertraut war. Hoffmann bezeichnete Franz Sternwalds Wanderungen als wahres Künstlerbuch. Der Protagonist des Romans, Franz Sternwald, hat zu Beginn des 16. Jahrhunderts in Nürnberg bei Albrecht Dürer eine Ausbildung zum Maler erhalten und begibt sich anschließend auf Wanderschaft in die Niederlanden und nach Italien, um seine Fertigkeiten als Künstler zu vervollkommnen. Franz Sternwald ist auf der Suche nach der eigenen Identität als Künstler, so wie Hoffmann es im übertragenen Sinn zu diesem Zeitpunkt seines Lebens selbst gewesen ist. Der romantische Künstlerroman weist all jene Merkmale auf, die für die geistige Bewegung der frühen Romantik charakteristisch sind. Die Hinwendung zur Zeit des Mittelalters und der Renaissance. Sehnsucht nach Liebe und Lebensglück. Das Fragmentarische, die verschachtelte Form des Erzählens, die Betonung subjektiver Gefühle, den Gegensatz zwischen rationalem, bürgerlichem Alltag und dem Weg ins Innere des Menschen, in den Bereich des Unbewussten. Indem sich Hoffmann mit diesem Roman und weiteren Texten Ludwig Tiecks auseinandersetzte, fand er Anknüpfungspunkte für sein eigenes literarisches Schaffen. Doch zunächst glaubte er nicht an eine künstlerische Zukunft als Schriftsteller, sondern wollte sich als Musiker einen Namen erwerben.
Mit meinen musikalischen Ideen geht's so wie mit Savonarolas, des Märtyrers zu Florenz, dessen Geschichte ich in diesen Tagen las. Eingebungen. Erst schwirrt's mir wild im Kopf herum, dann fange ich an zu fasten und zu beten. Das heißt, ich setze mich ans Klavier, drücke die Augen zu, enthalte mich aller profaner Ideen und richte meinen Geist auf die musikalischen Erscheinungen in den vier Wänden meines Hirns. Bald steht die Idee klar da. Ich fasse und schreibe sie auf wie Savonarola seine Prophezeiungen. Ob's nur andere Komponisten auch so machen?
In Warschau beschäftigte sich Hoffmann in seiner freien Zeit vor allem mit Musik. Er komponierte beispielsweise eine Klaviersonate in A-Dur und eine Sinfonie in S-Dur. Er beteiligte sich auch an der Gründung der musikalischen Gesellschaft Harmonia. Hierbei handelte es sich um eine Vereinigung deutscher und polnischer Musikliebhaber. Die Konzerte und Vorträge veranstalteten und eine Singakademie ins Leben riefen. Hoffmann war der Vizepräsident der musikalischen Gesellschaft und darüber hinaus auch ihr Bibliothekar und Sekretär. Zudem trat er als Tenorsänger in der musikalischen Gesellschaft und in der ehemaligen Warschauer Bernhardini-Kirche auf, die heute Anna-Kirche heißt. Der Sitz der musikalischen Gesellschaft befand sich im Palais Missech. Heute ist in diesem Gebäude die belgische Botschaft untergebracht. Einige Räume des Palais malte Hoffmann mit Fresken nach eigenen Entwürfen aus, die nicht mehr erhalten sind. Klienten, die ihn dort in juristischen Angelegenheiten aufsuchten, verwunderten sich darüber, wie er vom Malergerüst herabkletterte, sich die Hände wusch und anschließend den Pinsel mit der Feder vertauschte, um sich ihrer juristischen Sache mit Gewissenhaftigkeit anzunehmen. Mehrere Kompositionen Hoffmanns wurden in Warschau vor Publikum aufgeführt. Anlässlich der Einweihung des Gebäudes der Musikalischen Gesellschaft, die zugleich am Geburtstag des preußischen Königs stattfand, erklang beispielsweise die Sinfonie in S-Dur. Darüber hinaus ließ Hoffmann seinen Freund Tippel wissen, dass er die Musik zu einem Trauerspiel, das Kreuz an der Ostsee, des Dichters Zacharias Werner komponiert hat.
Du wirst in öffentlichen Blättern gelesen haben, dass Werner an einem Trauerspiel das Kreuz an der Ostsee für die Berliner Bühne arbeitete. In dem ersten Teil kommen Chöre der alten Preußen und vorzüglich eine Szene vor, die der Unterstützung der Musik bedurften. So hatte ich, da Werner mich anging, die Komposition zu übernehmen, die Szene behandelt und außerdem noch eine starke Ouvertüre sowie die Chöre gesetzt. Werner ist unerträglich ängstlich, lag mir immer auf dem Halse und quälte mich, dass ich Tag und Nacht arbeiten musste, um zu einem bestimmten Termin fertig zu werden.
Zur Aufführung des Stücks kam es jedoch nicht. Der Intendant der Königlichen Bühnen in Berlin, August Wilhelm Iffland, lehnte das Stück mit der Begründung ab, es sei zu kolossal. Zacharias Werners Bühnenstück sollte insgesamt 3 Teile umfassen. Sie erinnern sich vielleicht, dass Hoffmann bei Iffland schon einmal vorstellig geworden ist. Er hatte ihm sein Singspiel Die Maske zugesandt. Das Stück hatte aber beim Intendanten keinen Zuspruch gefunden. Aufgrund des Urheberrechts kann ich Ihnen an dieser Stelle leider keine Musik von Hoffmann vorspielen. Einspielungen seiner Musik können Sie jedoch bei Streamingdiensten oder auf CD hören. Darunter befindet sich auch die Musik für das Stück Kreuz an der Ostsee. Damit endet dieser Teil meiner Podcast-Reihe. Sie hörten Lebensgeschichten über den Schriftsteller E.T.A. Hoffmann aus Briefen und Tagebüchern erzählt, Folge 2. Es sprachen Stefan Ritter und Claudia Schinske. Idee und Musik Claudia Schinske. Das Impressum und weitere Informationen finden Sie in der Beschreibung zu dieser Folge. Ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen und freue mich auf Sie zu meiner nächsten Fortsetzung.